manchmal ist es leichter, kleinen Kindern was zu erzählen als dem Großen. Und ich habe eine Art und Weise, nämlich ich bestimme nie, ich habe immer einen Ordner mit Predigten. Ich bestimme nur meistens 5 Minuten vor der Predigt, was ich heute Morgen spreche. Und so mache ich auch heute Morgen. Initial wollte ich etwas anderes sprechen, aber nach der Lektion habe ich beschlossen, eine andere Predigt zu halten. In erster Reihe möchte ich euch begrüßen aus vielen Gemeinden in Deutschland, aber nicht nur. In anderen Ländern gibt es die Gewohnheit, dass wenn du da bist als Gast und sprichst, dass dir Grüße anvertraut werden für alle Gemeinden. Und 3 Gemeinden haben mich dieses Viertel gebeten, unbedingt Grüße in alle Gemeinden zu bringen. Das werde ich auch tun. Es ist die Gemeinde Târgu Mureș-Ce, eine Gemeinde mit ungefähr 500 Mitgliedern. Eine andere, Salem aus Arad, auch um die 400 Mitglieder. Und Macha ist eine Gemeinde, aus dem 47 Prediger ausgegangen sind, so dass ihr ein klein bisschen, sind alle 3 aus Rumänien. Ihr wisst, ich stamme auch aus Rumänien und ich bin auch oft eingeladen dort. Und heute Morgen möchte ich auf die Lektion ein klein bisschen eingehen. Das ist ein Problem, oder? Da haben wir Schwierigkeiten auch damit. Ich möchte mit 2 Zitaten anfangen und ihr werdet auch gleich merken, dass diese Zitaten auch etwas zu tun haben mit das, was wir heute zu sprechen haben. Einmal von Richard Helverson, der war Kaplan in der US-Senatkapelle und er sagte Folgendes über das Christentum. Das Christentum fing in Palästina an als eine Gemeinschaft, zog nach Griechenland und wurde eine Philosophie. Es zog nach Italien und wurde eine Institution. Es ging nach Europa und wurde eine Kultur. Es kam nach Amerika und wurde zu einem Unternehmen, Geschäft. Wer hört, so hört. Und ein 2. Zitat von einem deutschen Priester, sein Name Martin Niemöller, vielleicht für eine oder andere ein bekannter Name, der sagt, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als die Nazis die Sozialdemokraten holten, habe ich geschwiegen, ich war kein Sozialdemokrat. Als die Nazis die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war kein Gewerkschaftler. Als die Nazis die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als die Nazis mich holten, es gab keinen mehr, der protestierte. Wir versuchen ein klein bisschen uns Gedanken zu machen heute Morgen über mich persönlich und über meine Gemeinde. Wir klagen manchmal und sagen wir, naja, unsere Gemeinde ist relativ schwach, die macht keine Mission, ist so und so und so und so. Oder unser Prediger ist nicht ganz in Ordnung und so weiter und so fort. Aber oft vergessen wir, dass die Gemeinde eigentlich die Summe uns allen ist, ja? Wenn ich schlecht bin, die Schwester auch schlecht und die andere Schwester auch schlecht, was für eine Gemeinde wird sein? Wird die tollste Gemeinde Deutschlands sein? Auch nicht, oder? Das müssen wir bewusst sein in erster Reihe, dass wir selber ein klein bisschen beitragen, ob die Gemeinde gut oder weniger gut ist. Wenn wir heute Morgen über ein Modell in der Bibel sprechen würden, was für eine Person würdet ihr auswählen? Ihr dürft ein bisschen Vorschläge machen. Wen könnten wir nehmen als Modell für uns heute? Nehmen wir einen Mensch. Mose, dankeschön. Einen anderen Vorschlag? Dankeschön. Vielleicht noch einen dritten? Dankeschön. habt ihr nicht getroffen, aber ihr werdet auch gleich merken, warum ich den gewählt habe. Sicher, die drei Namen, die genannt worden sind, sind ganz prägende Namen und ganz wichtige Persönlichkeiten der Bibel. Ich habe einen anderen gewählt und ihr werdet auch gleich merken, warum. Er ist einer, der zu einer bestimmten Zeit in der Welt kommt. Er ist nach 400 Jahren fehlende Prophetie da als Prophet Gottes. Er kommt an der Grenze von dem Alten und Neuen Testament und er ist genannt von der Bibel als Vorbereiter für Jesus Christus. Und hier stelle ich eine kleine Frage. Von wem die Rede ist? Johannes der Täufer. Jetzt stelle ich eine andere Frage, die, wenn ich vor 40 Jahren gestellt hätte, hätte mir die Gemeinde im Block geantwortet. Ich stelle auch heute diese Frage und bin ich neugierig zu erfahren. Wenn Johannes, der Elia ist, wir werden gleich lesen, der gekommen ist, den Weg vorzubereiten für den Herrn, beim ersten Kommen. Wir sind als Adventisten diejenigen, die sagen, wir warten den Herrn Wiederkommen. Ja? Wer muss den Weg vorbereiten für sein zweiten Wiederkommen? Wer ist der Elia von heute? Super. Super. Wir und ich, das ist gut. Das freut mich, dass in dieser Gemeinde das noch eine Kenntnis ist. In diese Richtung. Muss ich zugeben, in vielen Gemeinden, wo ich bin, kriege ich meistens keine Antwort auf diese Frage. Und das macht mich traurig. Wissen wir nicht, Ellen White schreibt darüber, dass wir diejenigen sind, die den Weg für den Herrn vorbereiten. Ich lade euch ein, dass wir einen Text betrachten. Das ist in Matthäus Kapitel 11. Und hier lesen wir ab Vers 2 weiter. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Komisches Beispiel, oder? Ich habe gesagt, ich nehme jemanden als Modell für die Gemeinde heute, für mich heute, und es klingt auf den ersten Blick, da haben wir einen, der zweifelt. Dürfen wir als Adventisten zweifeln? Da stellt sich eine Frage. Punkt 1. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte. Wer war Johannes? Da reden wir ein paar Takte über ihn. Im Alten Testament, wenn der König kam, war jemand bestimmt, der Vorbereiter war. Und was musste der machen? Der müsste alle Wege eben machen. Damals gab es keinen Asphalt wie heute. Die Römer haben mit Holz die Wege gebaut. Aber das war schon non plus ultra. Die meisten Wege waren ganz normal. Vielleicht noch ein Stein oder zwei da oder drüben. Und das war der Weg. Und selbstverständlich, wenn der Regen war und die Karren vorbeigefahren sind, sind die Wege kaputt gegangen. Musste jemand diese Wege reparieren. Ich komme aus Rumänien und vielleicht eine oder andere hat Honecker oder Ceausescu erlebt. Ich kann euch sagen, wie war es, wenn Ceausescu auf Besuch kam. Wisst ihr, was in einer Fabrik passierte, wenn Ceausescu auf Besuch kam? Wenn die Fenster noch zu reinigen waren, weil die Fabrik nicht zu dreckig war, dann konnten sie gereinigt werden. Musste alles blitzblank, der Hof musste neu geteert werden. Wenn die Fenster nicht mehr zu reinigen waren, waren sie rausgenommen und andere Fenster reingemacht. Wenn der kam, war alles picobello. Er hat ein schönes Land immer gesehen. Immer das Schönste. Das war nicht seine Erfindung. Wie ich erwähnt habe, auch im Altertum geschah genauso. Wenn der König kommt, dann muss alles vorbereitet werden. Ist Jesus der König? Reden wir ein bisschen später darüber. Was für eine Aufgabe hatte dieser Mann Johannes? Was für eine Aufgabe? Was muss der tun? In welchem Bereich war er tätig? Hat er ein großes Unternehmen aufgebaut? Hat er etwas anderes aufgebaut? Was hat er getan? Auf welchem Gebiet war er tätig? Geistliches Gebiet. Okay, das ist wichtig. Das ist wichtig. Er war ein Prophet und er war religiös eingestellt. Und er sprach über Religion und Verbindung mit Gott. Und was merken wir da? Er war ins Gefängnis, das merken wir uns. Später kommen wir noch einmal drauf. Hat er vielleicht die Decke an der Ecke ausgeplündert und sie haben ihn erwischt und ins Gefängnis gesteckt? Die Antwort von euch verlange ich ein bisschen später. Und was steht da? Er hörte von den Werken Christus und sandte zwei Jünger. In meiner Übersetzung steht: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir einen anderen warten? Das Original spricht ein bisschen deutlicher. Bist du derjenige, von dem die Propheten reden und die wir verkündigen sollten? Was für eine Frage von Johannes. 6 Monate vorher war der Taufe von Jesus. Wir sind im Frühjahr, nach unserem Kalender, im Frühjahr 28. Und sind nur 6 Monate seit Jesus predigt. Und was stellt Johannes fest? Er ist nicht sicher, ob dieser Jesus derjenige ist oder nicht. Aber was sagte er, als Jesus zu ihm kam, ihn zu taufen? Er erkannte, dass eigentlich umgekehrt geschehen sollte. Er sagt, ich soll von dir getauft werden und nicht umgekehrt. Hat er recht, oder? Jesus brauchte eigentlich keine Taufe. Taufe ist ein Symbol für die Bekehrung. Und Jesus hatte eigentlich keine Bekehrung nötig. Warum musste er sich trotzdem taufen lassen? Ein Beispiel. Und was noch? Nur Paulus entdeckt diese Wahrheit in der Bibel. Bitte. Okay, alles was eigentlich geplant ist, muss erfüllt werden. Es ist interessant. Und darum sehen wir, dass er, und Paulus unterstreicht diese Sache, eigentlich der zweite Adam ist. Das Leben Jesu, Seite 39 in der Gemeinschaftsgabe, sagt Folgendes. Jesus ist geboren in einem Körper, der 4000 Jahre Sünde trägt, und mit einem Charakter, was schreibt Ellen White? Weiß jemand? Wie Adam. Und jetzt ist die Frage, vor oder nach dem Sündenfall? Vor dem Sündenfall. Es ist ganz wichtig, Geschwister, ganz wichtig zu wissen, vor dem Sündenfall. Wenn er ein Charakter nach dem Sündenfall gehabt hätte, hätte er eine sündige Natur gehabt. Ich empfehle euch einen ganz guten deutschen Sprecher bei dem Kapitel. Lebt nicht mehr, aber wohl wahrscheinlich einige Aufnahmen von ihm gibt es noch. Emilio Knechle. Der analysiert die Problematik ganz gut und ganz gründlich. Kommen wir ein bisschen weiter. Warum kommt diese Zweifel beim Johannes? Was für ein Problem ist da? Er merkt, er war nicht erzogen bei dem Synedrium. Er war nicht beim Gamaliel oder bei jemand anderen, aber er war trotzdem in Mitte des Judentums. Und was haben die gedacht über kommen Jesu, Yeshua, wie die Juden sagen? Was sagten sie über Yeshua? Bitte? Genau, der macht jetzt Ordnung. Er räumt mit dem Römer auf, macht Ordnung im Land und wir sind die Herrscher. Wir hören auch die Bitte von zwei Geschwistern, die sagen links und rechts, da wollen wir die Besten, die Wichtigsten. Und Wenn wir die Welt ein klein bisschen anschauen, merken wir, dass das Judentum mit diesem Gedanke auch geblieben ist. Ich will keine Predigt in diese Richtung orientieren, aber schaut ihr die Welt an und werdet ihr merken, dass die auch heute den Finger in viele Spiele reinhaben. Ich gebe euch nur zwei Beispiele. Pseudo-ökonomisch. Zwei Firmen, eine gegründet 1998 von einem Hebräer, der aus Russland emigrierte nach USA, gründete ein Unternehmer. Und 10 Jahre später ein anderer Jude, auch aus Russland, gründet ein zweites Unternehmen. Es ist die Rede von Google und die Rede von Facebook. Die sind die zwei wertvollsten Unternehmen der Welt zurzeit. Ohne nichts zu produzieren. Wer hört, soll hören. Aber darüber könnte man viel reden, aber die Zeit erlaubt mir nicht. Schauen wir, was passiert hier weiter. Warum ist Johannes enttäuscht? Er sieht nicht dieses Bild. Jesus macht Ordnung und wir sind die Bossen. Und dann ist vielleicht nicht er. Haben wir, und für mich ist ganz wichtig, die Parallele mit uns selber zu machen, haben wir auch manchmal Enttäuschungen. Wir kommen in die Adventgemeinde von draußen. Ich bin einer, der von draußen kam. Am Anfang habe ich alles rosa gesehen. Alle waren mir heilig. Ein klein bisschen später, ich war schnell in die Leitung der Gemeinde. Da habe ich festgestellt, naja, so heilig sind sie auch nicht. Und Probleme gibt es auch. Und manche ziehen die Schlussfolgerung, Mensch, ist das gleiche Wasser. Lass ich's. Wie schaut aus? Und wir merken, Johannes zweifelt ein klein bisschen, weil er nicht das sieht, was er erwartet. Und wir sind oft in die gleiche Situation. Schauen wir weiter, was passiert. Antwortet Jesus direkt auf seine Frage? Nein. Er sagt, Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Toll. Wir reden über verschiedene Sachen. Hat Jesus die Frage beantwortet oder nicht? Wir können Gott nicht widersprechen. Er antwortet auf seine Art. Und wir müssen etwas feststellen, dass unser Gehirn und unsere Ohren ein Problem haben. Wir sagen manchmal, wenn wir uns erlauben können, bitte antworten Sie mir die Frage. Wenn jemand am Telefon mir erzählt, was ich nicht gefragt habe. Ich habe immer mit Personal zu tun und habe ich täglich viele Gespräche auf dieses Thema. Und meistens erzählen mir die Frauen das und jenes, was sie meinen, das wichtig ist über ihre Person. Und ich sage oft, gnädige Dame, bitte antworten Sie mir auf meine Frage. Und das übertragen wir auch auf Gott. Und wir meinen, wenn Gott nicht antwortet nach meiner Art und Weise, nach dem Empfinden, die ich habe, oder auf Sprache, die ich verstehe, dann hat er nicht geantwortet. Hat er geantwortet oder nicht? Er hat geantwortet. Was war wichtig? Für Johannes war wichtig, dass nicht mehr die Römer da sind. Aber für Jesus war die Sache Römer eine Nebensache. Es war nicht wichtig. Ja? Für Jesus war wichtig, wie fängt die Geschichte mit Johannes und Jesus? Was waren die ersten Worte, die sie gesprochen haben? Bekehrt euch und kehrt ihr zurück. Weil das Reich Gottes ist angekommen. Die haben nach diesem Reich geschaut, weit und fern, und nicht gesehen, wo das Reich ist. Das ist ein Problem. Aber Jesus gibt ihnen Beispiele, die sie bis dato nicht gesehen haben oder nur irgendwo in der Bibel gelesen haben. Es war ein paar Mal passiert. Und jetzt plötzlich passiert so viel auf einmal. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Jesus weiß, dass viele Menschen Anstoß an ihm nehmen. Warum? Weil Jesus anders ist. Und da muss ich auch ein Klammer machen. Wenn Jesus heute da wäre, wäre er ein ganz riesiger Stolperstein für viele Menschen. Weil es sind ein Haufen Leute, die Jesus predigen, die über Gott reden und sagen, Gott ist die Liebe. Das stimmt, oder? Gott ist die Liebe. Es gibt keine andere größere Liebe in dieser Welt. Aber ein Geistlicher sagte mir, Bruder Dengel, wir brauchen mehr Evangelium und weniger dreifache Engelsbotschaft. Was versteht ihr da hinten? Enthält die Botschaft der Bibel nur die Erlösung und das Positive? Wenn ihr, ich habe mir die Mühe gemacht in diese Richtung, wir finden mindestens zweimal mehr das Negative als Positive. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja warum? Warum schreibt Amos von einem Tag der Grauen? Warum? Weil für die meisten Menschen das Negative überwiegt. Es ist unsere Wahl. Jemand sagte in einem Interview, der Tod ist die natürliche Folge der Sünde. Wenn man das philosophisch ausdrückt, habe ich kein Problem damit. Aber wenn man sagt, dass das als normale Folge ist, ich gebe euch ein paar Beispiele. Haben in Ägypten nur die Erstgeborenen gesündigt? Haben alle gesündigt. Aber es ist natürlich, dass die Erstgeborenen sterben, ne? Oder gebe ich euch ein anderes Beispiel. In Sodom und Gomorra, die haben grob gesündigt, ja? Und es ist natürlich, dass Feuer aus dem Himmel fällt. Ist natürlich, oder? Ist nicht natürlich. Nein. Moralisch oder philosophisch formuliert, ist der Tod die Folge, die natürliche Folge der Sünde. Aber nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, sagte mir jemand, Gott wird niemanden töten. Und das ist eine ganz heikle Frage heutzutage, oder? Wir finden genug Theologen, allmählich auch zwischen die Adventisten, die sagen, nee, Gott ist so lieb, dass er niemanden bestrafen kann. Der Satan bestraft sich selber. Und ich habe mit jemandem und tatsächlich sagte mir Folgendes. Zum Schluss, wenn er alle Satan, alle bestraft hat, wird er sich das Leben nehmen, weil er so geplagt ist von seinem Gewissen. Liebe Geschwister, wenn sein Gewissen etwas gewirkt hätte, er hat Zeit genug gehabt, meint ihr, dass er selber den Kugel in den Kopf schickt? Seid ihr überzeugt, dass das passiert nicht? Gott sagt, wie das Ende sein wird. Ich weiß nicht, ob ich hier erwähnt habe. Kennt ihr das jüdische Alphabet? Das Hebräische hat 22 Buchstaben. Da können wir nach dem Psalm 119 gleich erkennen. Jeden Block von 8 Verse fängt mit einem Buchstabe an. Angefangen mit Aleph, die erste Buchstabe, und beendend mit Tav, die letzte Buchstabe. Aber wisst ihr, dass dieses Alphabet eigentlich der Erlösungsplan ist? Die erste Buchstabe steht für die Schöpfung, die vorletzte für Erlösung und die letzte Buchstabe, wer könnte mir einen Vorschlag machen? Wie endet die Geschichte dieser Welt? Was sagt Paulus in 2. Petrusbrief, Kapitel 3? Was passiert mit dieser Erde und mit dem Himmel? Letzte Buchstabe ist Feuer. Merkt ihr, Geschwister, Gott hat uns ganz Besonderes gegeben durch die hebräische Sprache. Ich gebe euch noch ein Beispiel aus der hebräischen Sprache. In alle Sprachen, die wir kennen, deklinieren wir so. Ich bin, du bist, er ist. Hebräisch sagt man anders. Er ist, du bist, ich bin. Auch die Grammatik dieser Sprache ist anders. Ob wir sie verstehen wollen, das ist eine andere Geschichte. Kommen wir ein bisschen weiter. Und jetzt hat Jesus über die Situation von Johannes gesprochen und plötzlich ab Vers 7 spricht er über etwas anderes. Lesen wir. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das von Wind bewegt wird? Plötzlich stellt er eine ganz andere Frage. Und mir scheint so, dass Jesus drei verschiedene Arten von Brüder und Schwester beziehungsweise von Gemeinden malen will. Und gibt den ersten Beispiel. Was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird. Habt ihr gesehen, wie solche Schilfröhre aussehen? Die sind eine neben den anderen. Wenn der Wind von rechts kommt, in welche Richtung beugen sie sich? Nach links. Habt ihr einmal gesehen, dass einer sagt, nee, ich will's nicht so, ich will umgekehrt machen? Nein. Das ist eine Konformitätsgemeinschaft. Und wenn wir rumherum schauen, stellen wir fest, die meisten Menschen, teilweise auch Adventisten, sind Konformitätsgeschwister. Ich gebe euch Beispiel. Habt ihr beim Wahlen wirklich Wahlen gesehen? Ihr habt gerade Wahlen, ne? Man bekommt den Vorschlag, wir stimmen im Block ab. Ja? Und wenn eine oder andere etwas sagt dagegen, das passiert sehr selten. Haben wir wirklich immer die Überzeugung, der oder die ist die passende Person? Aber wir haben nicht mehr die Fähigkeit, in Liebe die Sache zu besprechen und zu sagen, der oder die ist nicht geistlich genug. Sagen wir nichts mehr. Wir haben in Hohe Marthe einmal ein Problem vor 20 Jahren. Wir fanden keinen Jugendleiter. Und jemand kam mit einer klugen Idee, soll jemand sich selber vorschlagen? Und ich habe gesagt, Mensch, das ist eine Katastrophe, wenn sowas passiert. Wer weiß wer? Und genau das trat ein. Da haben wir 2 Jahre zu kämpfen gehabt mit jemandem, der keine Ahnung gehabt von der Bibel. Er war immer mit dem, meine Meinung ist. Und ich habe ein Problem mit dieser Formulierung, auch bei der Lektion. Wenn ich da bin, habe ich nicht meine Meinung, sondern das, was ich verstanden habe aus der Bibel und der Geisterweissagung. Es ist nicht meine Meinung. Wenn jeder mit seiner Meinung kommt, dann haben wir in einer Gemeinde mit 100 Mitgliedern 300 Meinungen. Ja? Das ist das Problem. Und ich denke, wenn ich sowas formuliere, bin ich nicht neben dem Weg. Schauen wir weiter. Was für eine Gemeinde ist das, der alles Ja und Amen sagt? Kommen wir zu dem anderen, wo deutlicher ist das. Habt ihr gesehen, die meisten Menschen gehören zu den großen Gemeinschaften. Haben sie viel Ahnung von der Bibel? In Rumänien war gewöhnlich, Leute von der Straße mit dem Auto zu nehmen. Per Anhalter. Ich nehme es nicht meistens, aber ich war unterwegs und ich habe 2 Nonnen mitgenommen, um mit ihnen zu sprechen. Und wisst ihr, wenn ich ein bisschen über die Bibel und in der Bibel reinkam, die sagten immer die gleiche Antwort. Ich weiß es nicht, die Leiterin oder der Pfarrer, der weiß. Aber ich, ja? Das ist das Problem für viele Gläubigen. Die wissen nicht. Und wenn wir die letzten Kapitel aus dem großen Kampf lesen, stellen wir fest, dass zum Schluss einige kommen und sagen, Mensch, warum hast du mir nicht gesagt? Du musst es wissen. Wissen die? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich bin auch jetzt, aber in Rumänien war ich besonders befreundet mit vielen Pfarrern. Und einer sagte mir in einem Morgen, Ihre Bruderschaft, ich habe etwas entdeckt. Paulus und Saul sind der gleiche Person. Einer, der seit einigen Jahren Priester war, ein Theologiestudium hinter sich hatte, entdeckte nach so langer Zeit, dass Paulus und Saul aus dem Tarsus die gleiche Person sind. Fantastisch, oder? So was haben wir. Und wir meinen, da sind Theologen. Ich gebe euch noch eine Probe von Theologie. Tübingen ist euch ein Begriff, ja? Wenn du einen Doktortitel in Tübingen machst, dann bist du non plus ultra. Ich will nicht einen von uns nennen, der dort den Doktortitel gemacht hat. Aber interessant ist etwas anderes. Es wurde vor ungefähr 15 bis 20 Jahren eine Statistik dort durchgeführt. Was glauben diese Leute? Und nicht die dort zum einen Doktortitel zu oder Studenten, sondern nur die Lehrerschaft. Von dem Rektor bis zum Assistenten und so weiter und so fort. Wurden einem Formular bekommen und da waren verschiedene Fragen und ich gebe euch nur zwei Beispiele. War die Frage, ist Jesus geboren aus einer Jungfrau? 82% haben geantwortet, nein. Wird Jesus einmal wiederkommen? Auch 82% haben gesagt, nein. Da frage ich mich, wenn du Doktor wirst, hast du etwas in der Hand, oder? Mit dem überall anerkannt bist. Aber was hast du zu leiten, wenn du solche Lehren hast? Ich war in eine, hat mich ein Baptistenprediger eingeladen, hat gesagt, wir machen beim Weihnachten ein Programm in die evangelische Kirche. Da sind 500-600 Leute. Spricht der Pfarrer 10 Minuten, spreche ich 10 Minuten und sprichst du 10 Minuten. Ich gesagt, kein Problem. Gehe ich dort, stelle ich fest, der Pfarrer, nur das will er nicht. Habe ich gleich zurückgerudert, habe ich gesagt, ja, Sie sind zu Hause, Sie bestimmen das Programm und so weiter und so fort. Und der gute Mann hatte eine Predigt gehalten, die fing an mit der Frage, meint ihr, dass Jesus aus einer Jungfrau geboren werden konnte? Und die Predigt, 20 Minuten, war eine Plädoyerie, um die Leute rauszuwerfen aus der Kirche. Habe ich mich gefragt, ja, was will der gute Mann? Alles, was sie noch geglaubt haben, wegzunehmen oder was? Und oft haben wir solche Problematik in unserer Gesellschaft. Und was machen diese Konformitätsleute? Die machen genau, was der andere macht. Und was sagt die Bibel, was machen die Menschen? Das Gute oder das Schlechte? Aha. Und wenn wir uns nicht besinnen, nicht einen Anhaltspunkt finden, können wir von selbst plötzlich das Gute machen? Es funktioniert nicht. Die Leute sind ohne Stabilität. Solche Leute sind, habt ihr gesehen, sie beugen sich links oder rechts, wie der Wind bläst. Ja, so machen sie auch. Das ist eine traditionelle Art und Weise zu glauben. Wenn auch beim Orthodoxen, auch bei den Katholiken gibt es so einen Fragebogen. Und eine der Fragen klingt so, kann die Bibel der Mensch erlösen? Die Antwort ist nein, weil wir brauchen die heilige Tradition dazu. Was sagt in Kapitel 4 bis 6 in Markus Evangelium Jesus über Tradition? Ihr habt eure Bräuche über das Gesetz meines Vaters getan. Das heißt, es ist eine klare Meinung von Jesus in diese Richtung. Aber wir brauchen die heilige Tradition. Das ist eine Religion der Masse. Die Masse braucht nicht was Besonderes. Sie wollen sich sozusagen in die Menge gut fühlen. Ich bin nicht eine von den 1-2% oder weniger. Wir sind, wie viel sind wir? 35.000 in Deutschland von 82 Millionen. Was bedeutet, wer ist mit Mathematik stark? So 0,23 Prozent, ganz wenig. Ja, wir sind nicht bedeutsam. Wir sind nicht wichtig. Dann nehmen sie uns nicht in Acht. Gut, bei Gesundheit müssen wir zugeben, in den letzten 30, 40 Jahren haben sie uns als Begriff genommen, weil die Adventisten 7 bis 13 Jahre länger leben und das wollen alle. Aber anders ist nicht so wichtig. Schauen wir, die Menge denkt nicht. Die Menge hat ein Problem. Was mache ich? Was hat mein Nachbar gesagt? Was hat meine Nachbarin gesagt? Das mache ich auch. Das ist unsere Art und Weise zu denken, wenn wir so eine Religion haben. Warum soll ich etwas anders sagen als die anderen? Diese Problematik, die wir jetzt haben mit dem Gender-Agenda und so weiter und so fort. Ja, was juckt mich? Ich bin nicht so und fertig. Und jeder so nach seiner Fasson. Es war eine Kampagne in Deutschland vor drei, vier Jahren. Wie heißt das in Deutsch? Es ist eine Geburtskrankheit. Wir sagen Mongoloiden. Wie sagt man in Deutsch? Dankeschön. Und es waren viele, und unten stand immer, ich bin normal. Da frage ich mich, ist das normal? Und eine Schwester in einer Gemeinde ging weg, weil ich bei der Gemeinde, bei der Lektion kommentiert habe, habe ich gesagt, können wir nicht formulieren. Das ist nicht normal. Das ist eine Arbeit Satans, dass die Sünde das hervorgebracht hat. Aber sie verstand etwas anderes. Ich bin ein, wie soll ich sagen, Nationalist oder abartig. Ich hasse solche Leute. Nein! Nein! Wir lieben und solche Menschen brauchen viel mehr Liebe als den, in Anführungszeichen, normalen. Als normaler Mensch habe ich die Pflicht, diese Liebe zu zeigen. Denen besonders gegenüber, weil sie leider in dieser Situation sind. Aber das bedeutet nicht, wenn ich sage, das ist nicht normal. Normal werde ich nicht ihm sagen, du bist nicht normal. Das wäre ich auch selber nicht normal. Aber das Problem ist, wir können nicht das Anormale normal nennen. Und wer denkt in diese Richtung, soll noch einen Schritt weitermachen und sehen, einer von dem AfD, ich bin nicht mit dem, sollt ihr nicht glauben, ich habe nichts mit diesem Partei. Eines hat im Parlament Folgendes angefangen, hat gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrten Schwulen, sehr geehrten Lesben und so weiter und so fort, 98 Arten. Nach einer Minute sagt der Parlamentsleiter, fangen Sie mit dem Thema. Hat gesagt, ich bin mit dem Begrüßung nicht fertig. Und er hat begrüßt alle 98 Arten und zum Schluss hat gesagt, aber wir sind nicht einverstanden damit. Und ich denke, bei diesem Kapitel sind wir auch nicht einverstanden, oder? Das ist das Problem. Und wir haben Schwierigkeiten bei diesem Problem, Farbe zu zeigen. Die denken kollektiv. Die nehmen etwas an oder lehnen ab im Block. Man muss nicht viel darüber diskutiert werden. Du redest political incorrect. Ja? Political incorrect. Und ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, so zu. Habt ihr etwas gesehen? Wenn jemand meine Argumente, ich habe den Juden gegenüber zwei Arten von Gefühle. Und ich sage euch ganz offen. Auf einer Seite bewundere ich dieses Volk. Es gibt kein Volk, der so gebildet ist wie die Israelis. Es gibt nicht. Wenn einer nur drei Sprachen spricht, ist einer von den Unklugsten. Wenn wir drei Sprachen sprechen, dann meinen wir, ich bin schon was, oder? Aber auf der anderen Seite, schaut ihr, was für eine Rolle hat Karl Marx gespielt? Charles Darwin, Friedrich Engels, Lenin, Nietzsche, Freud. Die Liste kann weiter verfolgt werden. Was haben diese Menschen hervorgerufen? Wenn man sucht, bewusst die Feinde Gottes, intellektuell gesehen in erster Reihe, man muss sie in erster Reihe zwischen die Juden suchen. Und das ist ein Problem, oder? Der Satan hat gewusst, wenn irgendeinen sagt, dass wir aus dem Baum runtergeklettert sind, ist vielleicht nicht so mit viel Resonanz versehen. Aber wenn ein Jude sagt, ich habe mit 17 Jahren gedacht, Charles Darwin war ein Wissenschaftler, wie kann ich, Cornell, wer bin ich denn zu widersprechen, der große Wissenschaftler? Später, als ich sein Leben gelesen habe, habe ich gesehen, er hat keine Uni-Abschluss. Er hat 2 Uni angefangen, einmal in Edinburgh, in Schottland, woher er kam. Er war der 5. Kind aus einer jüdischen Familie. Die haben Geld gehabt. Der Vater hat ihn zur Uni geschickt, sollte Biologie studieren, hat ihm nicht gefallen. Dann kam er nach Cambridge, um dort Theologie zu studieren. Das hat ihm auch nicht gefallen. Dann hat er eine 5-jährige Reise gemacht durch die Welt und kam mit der großen Entdeckung. Wann? Weiß jemand? 1844. Liebe Geschwister, da hat mir sehr gut gefallen bei dem Missionsbericht, dass etwas erwähnt worden ist. Marx 1844, Baha'u'llah 1844. Wisst ihr, wer Baha'u'llah ist? Der Name sagt euch nicht viel. Ist ein Iraner, der moderne Synkretismus aufgegründet hat. Wenn ihr die New Ageler seht, ja, Baha'u'llah ist beim New Ageler so wie Ellen White bei uns. Die Zeit erlaubt mir nicht mehr zu sagen. Dann mein letzter Gedanke bei dieser Gruppe von Gläubigen. Die meinen, dass diejenigen, die eine andere Meinung haben, sind ihre Feinde. Ja? Sind wir die Feinde von Katholiken? Nein. Wir bedauern sie, dass sie so eine Lehre aufgenommen haben. Und wir beten für sie. Sie sind nicht unsere Feinde. Wir haben sie lieb, oder? Ja oder nein? Ja. Wir sollten sie lieb haben. So ist unsere Position. Aber Jesus bleibt nicht nur da. Wer sagt, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Ja, was will er damit sagen? Was für eine Religion könnte sein? Habt ihr von Wohlstandsreligion gehört? Wie viele von euch seid ihr in den USA gewesen? Einige schon. Habt ihr so Gottesdienst am Sonntag früh gesehen auf dem Stadion, im Stadion? Der Pastor kommt mit Helikopter, mit dem Hubschrauber. Ich muss immer auf meinem Zettel schauen, den Namen schaffe ich nicht zu merken. Yon Chico. Sagt euch was? Er hat die größte Gemeinde der Welt. 900.000 Mitglieder in Korea, in Südkorea. Es ist so eine pfingstlerisch charismatische Gemeinde. Die versammeln sich nur in Stadien. Der Mann kommt immer mit seinem Helikopter, mit seinem Hubschrauber. Und er hat 2 Aussagen. Das sind seine Hauptaussagen, die fällen von keiner Predigt weg. Nämlich, wenn du wahren Christ bist, dann musst du reich sein. Und du darfst nie krank sein. Weil du vom Gott gesegnet bist. Und Gott lässt nicht zu, dass du einmal krank bist. Und selbstverständlich, einige scheitern auf, weil sie nie ständig gesund sind. Ist das, was wir suchen? Das ist eine bequeme Gemeinde, die verlangt gar nichts von der Menge, außer Kohle. Und darum haben sie auch gründlich, und ihr habt mein Zitat von Helversen auch gehört, kam nach Amerika und wurde ein Geschäft. Ich kann euch Namen nennen und ihr werdet merken, die Amerikaner denken neuprotestantisch ein bisschen anders in Calvin-Richtung über die Bibel. Die meinen, wenn einmal erlöst bist, dann bist du für immer erlöst. Und einer davon hat ein Buch geschrieben. Und das Thema handelt sich um einen Prediger, einen Pastor. Und der kommt auf Schiffebahnen, kommt in Drogengeschäften, in Auftragsmorde und andere Sachen. Aber er ist erlöst. Und wenn du mit den normalen Amerikanern, in Amerika gibt es 140 Millionen Evangelikale. Wenn du mit dem auf der Straße redest, der denkt so. Tim LaHaye ist für sie non plus ultra, so heißt er, der gute Mann. Er hat 19 Romane geschrieben, er sagt über Offenbarung. Wenn du liest, es ist andere Baustelle. In den 90er Jahren war ein Film erschienen, Apocalypse Day. Ich schaue keine Filme an. Aber kommt ein Bruder zu mir und sagt, ja, sag mir, was ist mit diesem, ist korrekt, was dort in dem Film steht? Dann habe ich den Film gesehen. Aus dem Namen Apokalypse war nichts aus der Bibel. Vielleicht ein paar Namen, aber Rest, eine okkulte Sache. Was schauen wir an? Was bringt uns Hollywood vor? Apropos Hollywood, 95% der Hollywood steht in hebräische Hände. Wird uns vorgespielt, was wir glauben sollen und lernen sollen. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Weiche Kleider konnten nur die Reichen tragen. Und die Reichen können in solche Kirchen. Ich war in Hollywood, gibt es eine besondere Kirche, heißt Kristallkathedral. Es ist alles aus Glas. Es ist fantastisch, schön. Gebaut von dem Hollywooder. Und wir haben dort auch ein Konzert gehabt. Ja, da kann nicht jeder rein. Da muss man was Besonderes machen können. Gehen wir ein bisschen weiter, weil wir haben noch nicht entdeckt, das, was wir suchen, oder? Er geht weiter und sagt, Vers 9, oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Darum habe ich ihn gewählt. Er war der Größte. Und was hat dieser Johannes gemacht? Was hat er gepredigt? Wisst ihr, dass im Alten Testament die Priester von dem Hohepriester getauft waren im Alter von 30 Jahren. Mit wie vielen Jahren war Jesus getauft? Mit 30, ja? Okay, von wem? War der hohe Priester? Wer denkt, soll denken. Steht geschrieben, dass Jesus König, Prophet und Priester, Hohepriester sein sollte. Ist er gewesen? Weil wir schauen und beim ersten Blick meinen wir, es stimmt nicht. Es stimmt nicht. Aber ich werde beweisen, kurz, dass es stimmt. Zum Beispiel, König. Er kommt zum Herodes und Herodes ist spottisch. Bist du der König der Juden, ne? Dann bitte, ich gebe dir mein Kleid. Habt ihr gelesen, ja? Und tut ihm seine Robe drauf. Was für Herodes ein Spott war, war für die Ewigkeit, für den Himmel die Wahrheit. Er war König. Darum schrieb Pilatus, was geschrieben hat und sagt, ja, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Punkt. Irgendwie erfüllt sich die Prophetie. Und Jesus ist König. War er Hohepriester? Die stellen ein Leute, die Falschzeugen machen gegen Jesus. Und was macht der hohe Priester? Habt ihr gelesen? Was macht er? Er reißt seine Kleider. Wisst ihr? Nach dem rabbinischen Gesetz dürfte jeder Bürger seine Kleider abreißen. Nicht der hohe Priester. Wenn er sein Kleid abgerissen hat, dann übergab er das Priestertum an dem, der gegenüberstand. Wer stand ihm gegenüber? Jesus Christus. An dem Tag der Kreuzigung. Jesus kommt rein und die schreien, Hosanna, Sohn Davids. Und das Volk, und da war in dem Tag, musste, nicht biblisch, aber so haben die Tradition gehabt. Die gingen raus, um ein Lamm zu wählen. Und Jesus kam. Die haben in dem Moment beschlossen, wir töten ihn heute. Und gingen weiter, das Lamm auszuwählen. Aber indem sie gesagt haben, wir töten ihn heute, haben sie das Lamm schon ausgewählt. Ohne bewusst zu werden. Was hat dieser Mann gemacht, Johannes der Täufer? Warum war er im Gefängnis? Hat die Edeka ausgeplündert? Nein. Was hat er sich getraut zu sagen? Pass mal auf. Es steht dir nicht zu. Es ist nicht in Ordnung. Liebe Geschwister, ich frage euch heute ganz offen und ehrlich. Gibt es Sachen, wo wir protestieren sollten? Ich gebe euch nur eine kleine Kostprobe. In Schweden vor ein paar Jahren kam eine Partei, drittgrößte Partei Schwedens damals. Und die haben gesagt, wir wollen Nekrophilie einführen. Weiß jeder, was Nekrophilie ist? Sexualität mit verstorbenen Personen. Ist nicht schrecklich? Dass eine Partei, nicht irgendein, wenn jemand mit so einem Gedanke kommt, dann denkst du, Mensch, der ist nicht mehr dicht, oder? Eine Partei kommt und im Parlament wird darüber gesprochen. In ein anderes Land, Nachbarn. Und wer hört, soll hören. Wenn ihr die Bücher von Ellen White liest, werdet ihr feststellen, die ersten, die Predigen des Wiederkommen Jesu verboten haben, waren Dänemark, Norwegen, Schweden. Wer hört, soll hören. Und Norwegen ist durch Gesetz da, die Kinder gehören der Stadt. Und ich kenne eine Familie, halb Rumänen, halb Norweger, die Mutter ist aus Norwegen, sind Pfingstler. 5 Kinder. Weil die Direktorin von der Schule gesagt hat, die werden abartig erzogen, wurden die Kinder peu à peu, eine nach dem anderen genommen von der Stadt. Die ersten 2 wurden in 2 homosexuellen Familien gegeben. Der rumänische Staat, weil der war auch rumänischer Staatsbürger, hat 2,5 Jahre gebraucht, die Leitung, der Gouvern eines Landes brauchte 2,5 Jahre, diese Leute zu befreien, die Kinder zurückzubekommen. Vielleicht eine oder andere von euch weiß, dass auch in Nürnberg Demonstrationen waren für diese Familie. Ja? Wo befinden wir uns? Und wir sagen, das sind die fortgeschrittensten Länder der Welt, oder? Dänemark. Bis 2014 war Zoophilie, ist ein Begriff, ja? Zoophilie. Zugelassen. Es waren Hotels. Und interessant waren nur 2 Parteien, die dagegen, die Grünen haben gesagt, die armen Tiere. Stimme ich auch zu, die armen Tiere. Aber das ist das Wichtigste in diesem ganzen Geschehen? Was ist mit der Moral? Was haben wir davon? Und eine zweite Partei war rechtsextrem. Die nehmen wir sowieso nicht wahr. Ja? Der Rest waren sie einverstanden. Ist okay. Kanada, und mit diesem Beispiel schließe ich ab. Seit 4 oder 5 Jahren ist Zoophilie nicht nur zugelassen, sondern ich darf auch zoophilisch heiraten. Und als das Gesetz gegeben worden ist, ist an dem Tag eine Hochzeit von einem Mann mit seiner Stüte. Die waren so mit Schleier, mit alles drum und dran. Tolle Hochzeit, oder? Wisst ihr, was die meisten Menschen machen? Die amüsieren sich darüber. Aber liebe Geschwister, ist das nicht zum Schreien, zum Heulen. Es ist katastrophal, was in dieser Welt geschieht. Und wir, was sagen wir? Sehr, bei der Lektion haben wir gesprochen und wir stehen diese Spannung. Was können wir tun? Können wir ab die Barrikade gehen, ist das unser Stil? Ist nicht eigentlich, oder? Was machen wir? Ich muss zugeben, ich habe die Antwort auf diese Frage habe ich noch nicht da. Ich bitte euch, betet auch darüber. Was müssen wir tun? Was? Die Lutherbewegung waren Protestanten genannt. Dann haben wir als Nachfolger haben wir den Name, der Beiname bekommen. Wir sind Neoprotestanten, neuprotestantisch. Sagt uns jemand noch heute, dass wir neuprotestantisch sind? Wir protestieren gar nicht mehr. Wir nehmen alles an, was auf dem Tisch kommt. Ich war auf eine große Messe in Bukarest. Und da wusste ich, da sind wir 2, 3 Adventisten und noch 4, 5 die ehemaligen Adventisten. Und ich habe gewusst, bei der Messe, es sind 2 Messen im Jahr, die sind die wichtigsten. Und da kommt der Präsident, kommt der Premierminister, kommen alle Großen. Und da fängt an immer mit Champagner. Und ich habe gewusst, jetzt alle Augen schauen auf mich und auf die anderen 2. Und ich war auch aufmerksam zu sehen, es waren 3 Varianten. Entweder nimmst du das Glas, trinkst du ein Glas, weil von einem Glas Champagner passiert nichts. Ja? Oder nimmst du ihn in der Hand, küsst ihn, tust du runter und fertig. Oder die dritte Variante, du rührst sowas nicht an. Was wäre richtig? Gar nicht berühren sowas. Liebe Geschwister, Paulus sagt, ihr seid eine offene Landschaft. Alle Leute schauen uns an und merken, was hat er uns gepredigt? Und was macht er? Das ist die Problematik. Sicher wären viele Sachen in dieser Welt noch zu sagen. Protestieren wir noch? Sind wir noch fähig? Ich kann mir erinnern, und damit schließe ich ab. Wir protestieren. Oder sollen wir protestieren? Und manchmal protestieren wir auf eine ganz komische Art. Nicht direkt. Ich fing an, in die Gemeinde zu kommen. Aber ich wollte mich noch nicht taufen. Weil ich hatte Angst, ich werde wieder rauchen. Ich habe 70 Zigaretten am Tag geraucht. Vorher. Und das war meine große panische Angst. Du kommst wieder zu Zigaretten. Und ich ging in 3 Gemeinden. Eine ist hier Zeugin. Eine ist Gemeinde, in der sie auch gewachsen ist. Ich ging in Mediasch, in Schäßburg und in Lassen. Wisst ihr warum? Dass nicht einer auf den Gedanke kommt, mich zu taufen. Er hat die ganze Geschichte aus der Bibel, hat mir sehr gut gefallen. Ich war in 1,5 Monate, war ich schon überzeugt. Aber was mache ich, wenn ich nicht kann, die Zigaretten loslassen? Und Gott hat mir tolle Erfahrungen gegeben. Mit dem Securitate, Stasi. Die haben mich gerufen und ich dachte, ja, was soll das? Ich habe nie mit der Polizei zu tun gehabt. Ich hatte Angst. Ich war 22. Ich habe ein paar Geschwister, die ich kannte, informiert darüber und die haben so 12, 13 Personen mit mir gefastet. Und ich bin nächsten Tag, es war im März 77, ein paar Wochen vorher war der größte Erdbeben, die Rumänien einmal erlebt hat, 7000 Toten. Und es war noch kalt draußen, die Büros waren im ersten Stock und der Personalleiter war auch der politische Person in der Firma und hat gesagt, jetzt gehen wir. Ich hol mir meine Jacke, Lederjacke von oben und dann gehen wir. Er geht oben. Wie lang brauchst du in ein Zimmer reinzugehen und rauszukommen? Mit einem Kleid in der Hand. 2, 3 Sekunden. In dem Moment hat das Telefon geklungen und er bekam die Information, dein Vater ist gestorben. Er kam weinend runter und ich habe gefragt, was ist passiert? Mein Vater ist gestorben. Ich wusste in dem Moment, Gott ist mit mir. Nicht weil sein Vater gestorben war, der war 84, hätte jederzeit sterben können. Aber die Tatsache, dass Gott in dem Moment das zugelassen hat, war für mich die Sicherheit, du gehst und du wirst siegreich sein. Gehen wir dort, der war der einzige Sohn, geht weg, bleibe ich mit dem Offizier. Offizier, 5, 6 Jahre älter wie ich. Bewandert in der Bibel. Und er stellte mich so viele Fragen. Und ihr müsst wissen, ich habe in Ende Oktober 76 habe ich die Bibel in der Hand bekommen. Es ist recht, ich habe es gelesen bis 15. Dezember durch und zwei Bücher studiert, Daniel und Offenbarung. Aber was kannst du in nicht einmal drei Monate Gemeinde lernen? Ganz wenig, oder? Und ich komme dort und er stellt Frage nach der Frage, 3/4 Stunde. Und ich antworte und ich denke, während ich antworte, woher nimmst du das? Dann findest du den Text im Evangelium, wo sagt, macht euch keine Sorgen. Gott gibt euch in dem Moment. Zu Lobe Gottes kann ich das sagen. Es war super. Nach 3/4 Stunde sagt er, komm, ich sehe, dass du ein ernster Mensch bist. In Schäßburg, auf eine Zäune, auf alle schmutzige Buße stand geschrieben mein Name, der Bekehrte. Und ich war angeklagt, dass ich Propaganda mache. Habe ich gesagt, nicht ich habe geschrieben. Und er fing an, mir zu diktieren und ich schreibe. Mit Artikel aus der Verfassung, mit Artikel aus dem Gesetzbuch und so weiter und so fort. Ich bin danach noch 4 oder 5 Mal zu der Securitate gewesen. Aber ich hatte nie Angst. Mit kluge Leute, und bei denen waren kluge Leute, kommst du immer zurecht. Wir kommen jetzt mit dem Dummen in Konflikt. Weil die meisten meinen, du bist von einem anderen Planet. Wenn du sowas nicht zulässt, dann bist du abartig. Bist du nicht normal, du bist hinterher geblieben. Ich frage euch und ich frage mich, haben wir was zu protestieren? Haben wir was zu sagen? Sollen wir beten? Ich weiß es nicht. Ich stimme mit dir vollkommen zu. Ich weiß es nicht, wie ich mich äußern soll. Nicht nur in die Gemeinde, sondern auch außerhalb der Gemeinde. Weil mit Personen so, ich habe jetzt gerade Zeugen Jehova, es gibt einen Zeugen Jehova Kongress in Nürnberg und ich habe Gäste, gerade sind Zeugen Jehova. Und wir haben interessante Gespräche. In diese Gespräche kommen wir gut zurecht, auf persönlichen Ebenen. Aber was machen wir mit dem Ganzen? Ich sage euch was. Wir haben in Nürnberg, habt ihr vielleicht gehört, eine Schule. Eine adventistische Schule. Muss ich zugeben, ich war immer dagegen. Und ich sage euch auch warum. Ich kam nach Deutschland, ich hatte 6 und 8 Jahre Kinder. Und ich habe gedacht, ich schicke sie nach und unsere Schule. Ich sage keinen Namen. Und rede ich mit jemandem von dort und er sagt, meine Tochter hat dort angefangen, Drogen zu nehmen. Dann habe ich gesagt, lass meine Kinder hier. Und wenn mindestens unser Sohn kennt ihr, der ist gläubig. Und ich bereue nicht, dass ich... Und darum war ich immer dagegen. Aber jetzt bin ich mit Händen und Füßen dafür. Und ich war auch in den Ausschuss der Gründung dieser Schule. Warum? Weil wir sagen, in dieser Welt, wir müssen die Kinder mit 6 Jahren so weit bringen, dass sie eine sexuelle Orientierung haben. Was für eine Orientierung sollen wir haben? Es funktioniert nicht. Und wir müssen die Wahrheit sagen. Und ich sage euch, es besteht die Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht leichter draußen als drinnen. Eine letzte kurze Erfahrung in einer katholischen Kirche. Kommt der Pfarrer nach vorne. Es war ein Konzert und ich habe moderiert, wie ich auch in einer Adventgemeinde moderiere. Und kommt der Pfarrer nach vorne und sagt, Bruder Cornell, ich danke dir, dass du bei uns evangelisiert hast. Und ich war paff. Und dann dreht er sich zu der Menge und es waren 500 Leute da. Und sagt, Cornell ist mein Freund. Ich wusste noch nichts. Cornell ist mein Freund, weil er ein gläubiger Mann ist. Wenn er nicht gläubig wäre, wäre er nicht mein Freund. Liebe Geschwister, wir erleben Sachen in dieser Welt, die uns mit dem Mund offen lassen. Und manchmal hören wir von der negativen, die wir die negative Seite meinen, bessere Gedanken als anderswo. Gott soll uns schenken, seine Klugheit. Wir haben Probleme, alles einzuordnen. Da gebe ich auch selber zu. Ich weiß, ich bin nicht gekommen, heute Morgen euch die vollkommenste Lösung zu geben, sondern mit euch zu beweinen die Situation und euch aufzufordern, Geschwister, sollen wir beten und fasten? weil wir erleben grausame Zeiten. Gott segne uns dazu, dass wir aufwachen, bis es nicht zu spät ist. Amen.